wenn ich jetzt das Bindungsbedürfnis habe, einerseits, also ich möchte gerne Zeit mit meinem Partner verbringen, und andererseits gibt's da vielleicht in mir auch sowas Autonomes, das da sagt, aber ich brauche jetzt trotzdem meine halbe Stunde, wo ich meinen eigenen Raum und meine eigenen Sachen mache.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des neuen Funke-Podcasts zusammen mit Suse Schumacher, Naturtherapeutin, Waldcoachin und positive Psychologin.
Und mit Tobias Esch, Arzt, Neurowissenschaftler, Gesundheitsforscher sowie Glücksforscher, auch wenn er den Begriff nicht mag. In unserem Format Wofür stehst du morgens auf, soll es um den Lebenssinn von A bis Z gehen. Und in der ersten Folge ging es ja um A wie Achtsamkeit, um Nutzen, aber eben auch Kritik, die man daran haben kann. Und heute kommen wir nun zu dem nächsten Buchstaben, und das ist B, B wie Bedürfnisse. Doch bevor wir tiefer in das Thema dieser Woche einsteigen, Bedürfnisse. Erstmal die Frage an dich. Wir hatten ja beim letzten Mal so eine kleine Hausaufgabe, das hast du ja auch so schön noch angeleitet, also sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und dann vor allen Dingen den Atem zu beobachten und am Ende des Einatmens und beim Ende des Ausatmens ein Wort zu denken. Wie war denn das für dich?
Also ich meditiere ja tatsächlich schon seit, ach du Scheiße, 35 Jahren, mindestens sogar noch länger. Also da kann man ableiten, was für ein alter Knacker ich bin. Insofern ist das natürlich nicht neu für mich. Aber was auch in dieser Woche wieder für mich immer wieder auffällt, ist, dass es tagesformabhängig ist. Mhm. Und dass es manchmal wirklich schwerfällt. Mhm. Und sei es auch nur für mehr als einen Atemzyklus wirklich bei der Sache zu sein. Wie war das bei dir?
Ach, das tut mir jetzt total gut, dass du das sagst, weil mir geht's nämlich ähnlich. Es gibt Tage, da ist alles wunderbar und da löse ich mich fast förmlich auf. Und diesmal hatte ich echt auch so 2, 3 Meditationen, wo ich dachte, geht ja gar nicht, ich muss jetzt dies, jenes, welches machen. Da war wieder der Monkey Mind, der mich irgendwie rausholen wollte. Und dann zurückzukommen zum Atmen war nicht so einfach, aber ich bin froh, dass du das sagst, weil ich meditiere jetzt so 12 Jahre oder sowas, auch versuche das regelmäßig zu machen, war irgendwann neulich nämlich wirklich mit der Frage, gibt es eigentlich auch mal so einen Zustand, dass man sich einfach nur noch reinsetzt und im Gewahrsein ist?
Das gibt es tatsächlich, und das ist vielleicht auch das, was viele Menschen antreibt, aber da laufen wir genau in die Falle hinein. Im Idealfall sind wir achtsam nicht umzu. Mhm. Und noch nicht mal, um diesen wunderbaren Zustand zu genießen, sondern im Idealfall ist selbst das eine Bewertung, die wir gehen lassen. Wir machen es halt einfach. Mhm. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Noch eine Rückfrage. Diese Idee des einfach nur Dasein, da du jetzt auch schon viele Jahre meditierst, hast du manchmal diesen Impuls, dass du denkst, erstens, was soll das Ganze, wofür soll das gut sein? Und zweitens, ja, aber die Sachen müssen ja trotzdem gemacht werden. Also diese Idee, wer wäscht die Wäsche und wer geht einkaufen und wer arbeitet und sonst was, während ich da einfach nur auf dem Kissen bin. Also diese Idee, ist das vielleicht was Selbstbezogenes? Mhm.
Ganz ehrlich, ich bin ja nun auch Mutter und ich habe ja über Jahre hinweg, waren meine Morgende aber sowas von durchgetaktet mit den Kindern. Kinder wachen ja immer automatisch früher auf, als Erwachsene das möchten oder Eltern das möchten. Also ich war morgens durchgetaktet und inzwischen nehme ich mir, aber das liegt auch an meinem Alter, das Recht raus, morgens so eine Art Morgenroutine zu machen. Und dazu gehört auch meine Meditation und das wissen meine Herren zu Hause. Und dann wird auch nicht gestört.
Dann also darf da niemand.
Das ist dann einfach meine Me-Time. Und ich glaube, ich starte dann einfach besser in den Tag. Davon hat die Familie wieder was. Insofern habe ich solche Gedanken jedenfalls bei meiner Meditation nicht.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Wo du den Morgen angesprochen hast, Suse, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Heute Morgen bin ich aufgestanden, um einen weiteren Tag zu wachsen und etwas zu lernen. Und deswegen freue ich mich so, dass wir jetzt ein neues Wort haben. Aber wie war es bei dir?
Heute aufgestanden tatsächlich auch für unseren Podcast natürlich. Und zum anderen habe ich heute im Laufe des Tages noch ein Treffen mit Menschen, wo wir über das Wir sprechen und die Frage, wie man Kohärenz, das Gefühl von Zusammenhalt, auch im Kollektiv, also gemeinsam erleben kann und wie das dienen kann, möglicherweise auch schwierige, traumatische Erfahrungen, die wir ja auch als Gesellschaft machen, zu integrieren. Also da steht heute noch ein Treffen an, auf das ich mich sehr freue, um sozusagen in dieses Feld von Trauma und Traumaintegration zu gehen.
Versprich mir, dass wir wenn wir bei W sind, wirklich auch wir besprechen, ja, auch wenn es kein Konzept in dem Sinne ist, aber vielleicht eine Idee.
Versprochen, ja? Wobei okay. Ich dir auch verspreche, dass wir das Wir versuchen, zusammen mit unseren HörerInnen, die jetzt dabei sind, den ganzen Podcast über zu bedenken. Ich sitze ja hier ein bisschen für die Theorie und die Wissenschaft und den Kopf und du vertrittst das Herz und den Bauch, aber letztendlich sind wir alle Menschen mit Mind und Body und am Ende sind es die HörerInnen, die uns beflügeln, diesen Podcast zu machen. Also insofern, das Wir soll die ganze Folge gerne.
Aber jetzt lass uns endlich zu den Bedürfnissen kommen, weil jeder hat sie ja, aber nicht alle lassen sich erfüllen. Wenn ich zum Beispiel Bedürfnis nach Bindung habe, nach Nähe und aber gerade keinen Partner, dann wird es ein bisschen möglicherweise unbefriedigend. Was ist denn das überhaupt, ein Bedürfnis?
Also Bedürfnis ist, wenn man das wissenschaftlich, zumal neurowissenschaftlich anschaut, quasi ein Mangel oder positiv ausgedrückt etwas, was ich brauche, um mich ganz zu fühlen. Mhm. Also was, wenn man so will, lebensnotwendig ist. Und wir unterscheiden zwischen, sag ich's mal, allgemeinen Bedürfnissen und den sogenannten Grundbedürfnissen.
Mhm. Grundbedürfnisse sind so Sachen wie atmen, essen, trinken, schlafen.
Ja, wobei das Spannende ist, all die von dir eben genannten gehören in eine Kategorie der Grundbedürfnisse. Das ist nämlich das Bedürfnis nach Existenz.
Ah ja. Mhm.
Es gibt dagegen noch zwei weitere. Also das Wichtigste oder nicht das Wichtigste, es ist eben ganz wichtig, dass es da keine Hierarchie gab. Es gab mal in den 60er Jahren einen berühmten Psychologen, Abraham Maslow, dem man immer zudichtet, die berühmte Bedürfnispyramide.
Aber das stimmt doch gar nicht, habe ich gehört.
Genau, der Punkt ist nämlich, dass die Idee einer Bedürfnispyramide beruht darauf, dass es sozusagen erst kommt, wie man so schön sagt, das Fressen und dann kommt vielleicht Sexualität und irgendwann kommen so die höheren Bedürfnisse, Philosophie und Künste. Ich bin großer Anhänger der Forschung von einem anderen Psychologen, Clayton Alderfer, der relativ früh gesagt hat, fast zeitgleich zu Maslow, wir haben drei Arten von Grundbedürfnissen. Das eine ist nach Existenz, also Essen, Schutz, letztendlich Überleben. Das zweite Grundbedürfnis ist das nach Wachstum. Mhm. Also, wenn wir geboren werden und auch schon davor, wir sind dafür da zu wachsen. Vielleicht körperlich, aber irgendwann dann auch über uns hinaus.
Das hat auch mit Neugier zu tun, ne?
Hat was mit Neugierde zu tun. Und deswegen, bevor ich das dritte Bedürfnis nenne, schon mal gleich der Hinweis, deswegen ist das Belohnungssystem im Gehirn der Ort, wo diese Bedürfnisse gesteuert werden, weil da wird gesagt, das, was du da brauchst oder tust, wenn du das tust, kriegst du eine Belohnung. Und da kommt auch die Neugierde her. Deswegen wollen und müssen wir wachsen, um diese Bereitschaft zu haben. Viktor Frankl, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, der hat das auch die Selbsttranszendenz genannt. Also dieses auch über sich hinauswachsen, sich am Ende auch vom Ego und dem kleinen Ich hin zum Wir zu entwickeln. Also wachsen. Mhm. Und das dritte Grundbedürfnis ist das nach Beziehung oder ich nenne es manchmal auch Bezogenheit, dass wir immer verbunden sind mit etwas. Wir sind nie objektiv allein, wir sind immer nur in Bezug auf etwas. Idealerweise andere Menschen, aber ob das die Eltern waren, die uns in dieses Leben gebracht haben, das können aber auch spirituelle Bedürfnisse sein. Das Bedürfnis nach Verbundenheit mit etwas Höherem.
Es kann mit der Natur.
Mit der Natur, natürlich. Dein großes Thema. Es kann aber auch der Fußballverein sein. Will sagen, die drei Grundbedürfnisse des Menschen, die kennen wir heute und das Schöne an der Forschung ist, die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Mhm. Es kann sein, dass ich Hunger habe, Das ist nicht schön. Mein Grundbedürfnis nach Nahrung ist nicht gestillt. Und trotzdem ist etwas in mir, was wächst.
Mhm. Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Es geht ja nicht immer nur so, dass man so quasi ein Bedürfnis nach dem anderen abarbeitet, sondern es geht ja tatsächlich darum, also wenn es um Bedürfnisbefriedigung geht, dann haben wir ja vielleicht manchmal auch, was weiß ich, wenn ich jetzt das Bindungsbedürfnis habe einerseits, also ich möchte gerne Zeit mit meinem Partner verbringen und andererseits gibt's da vielleicht in mir auch sowas Autonomes, das da sagt, aber ich brauche jetzt trotzdem meine halbe Stunde, wo ich meinen eigenen Raum und meine eigenen Sachen mache. Mhm. Das heißt ja aber im Grunde, da prallt etwas aufeinander. Wie kannst du mir das erklären, was dann passiert auch in mir?
Genau, also in der Forschung zu diesem Bereich unterscheiden wir drei Formen von, wenn man so will, Motivationen. Mhm. Da decken sich diese Grundbedürfnisse mit ab, aber die Grundbedürfnisse, wenn man so will, sind eher psychologischer oder biologischer Natur. Mhm. Das, was im Gehirn passiert sozusagen, folgt einer anderen Kategorisierung, aber es kann ja nur zusammenpassen. Deswegen gibt es, wenn man so will, drei Arten von Motivationen oder von Belohnungen, wenn man so will, oder Dingen, die ich tue, um eine Belohnung zu bekommen. Das erste ist, da steckt das Wachstum drin. Ich will über mich hinaus wachsen. Das ist Hänschen, der aus dem Haus geht und die Welt sich untertan machen
Anerkennung,
will. Ne? Anerkennung, aber auch Risiko. Jugendliche, die absurde Dinge machen, ihr Leben vielleicht sogar riskieren. Bitte, liebe HörerInnen, nicht machen. Aber wir wissen heute aus der Forschung, Jugendliche machen das. Das ist das Bedürfnis, auch alle Regeln in Frage zu stellen, weil dadurch auch Neues generiert wird. Da sind wir lernfähig, da sind wir innovativ, da sind wir kreativ, da ist das Gehirn wie ein Schwamm auf Wachstum ausgelegt. Das ist so dieses Bedürfnis nach haben wollen. Das ist da draußen. Da ist das Wachstum zum Beispiel ganz zentral angelegt. Dann gibt es das Bedürfnis, etwas Unangenehmes, etwas, was mich bedroht, nicht haben zu wollen. Also genau das Gegenteil, die Bewegung weg von etwas. Da steckt das ganze Thema Stress zum Beispiel drin, Schmerzen. Da stecken also Konflikte.
Vermeidung.
Ne? Und da könnte man sagen, steckt aus diesen drei Grundbedürfnissen Existenz drin. Wenn meine Existenz bedroht ist, dann zeigt sich das. Und dann gibt es das Dritte, das ist das, was wir in der Forschung noch gar nicht lange kennen, zumindest in der neurowissenschaftlichen. Das ist, wenn ich weder etwas haben muss, noch von etwas weg muss, sondern wenn das Gefühl ist, jetzt, genau hier, in diesem Moment.
Ein Eis.
Passt es. In der Natur, der Sonnenuntergang, wenn du mit deinen Klienten im Wald bist und das Gefühl, eigentlich will ich gar nicht mehr weg. Oder Mihaly Csikszentmihalyi, der berühmte Flow-Forscher, nennt das dieser Moment, wenn es läuft. Mhm. Wir in der Forschung nennen das auch Glückseligkeit und Zufriedenheit. Mein Punkt ist nur, deine Frage ist, wie kann ich das sozusagen, wie kann ich, stehen die in Konkurrenz zueinander oder wie kann ich diese Bedürfnisse zueinander aufstellen? Das Entscheidende ist, und das ist neu in der Forschung, dass diese Grundbedürfnisse oder diese drei Arten der Motivation, wir nennen das manchmal auch spielerisch die drei Arten des Glücks, die verteilen sich etwas unterschiedlich über die Lebenszeit. Die Jugendlichen, die ekstatisch und lustbetont sind, in der mittleren Lebensphase, wir nennen das auch das Tal der Tränen, wo das Stress, und du hast es angedeutet, Burnout zum Beispiel, ein großes Problem ist, wenn ich ganz vieles nicht will, weil es einfach zu viel ist. Und dann vor allen Dingen und überraschenderweise vielleicht bei den Älteren das Gefühl, wenn man sagt, Frieden, also Befriedigung von Bedürfnis ist vielleicht noch was anderes wie bei den Rolling Stones, Satisfaction, innerer Frieden, weil man das Gefühl hat, auch eigentlich passt alles.
Mhm. Bedürfnisse sind ja auch eng mit Gefühlen verknüpft, sonst würden wir sie ja gar nicht merken. Ne? Also das sind positive Gefühle möglicherweise, weil ein Bedürfnis erfüllt wird gerade. Ne? Der Partner, der mit mir Arm in Arm auf dem Couch sitzt und aber auch negative, wenn man sie überhaupt negativ nennen will, Bedürfnisse, die mich auf irgendwas hinweisen. Also wenn wir also schmerzvolle Gefühle haben, kann es ja sein, dass das eben in dem Moment nicht erfüllt worden ist. Und jetzt gibt's den, um noch einen Psychologen ins Feld zu führen, Marshall Rosenberg, der das Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt hat. Und der hat auch mit Bedürfnissen viel gearbeitet. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das heißt, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehmen, tun es andere auch nicht. Was könnte er damit gemeint haben?
Rosenberg ist bekannt geworden für das, was er gewaltfreie Kommunikation nennt. Und dahinter ist, dass unsere ungestillten Bedürfnisse oder der erlebte Mangel, also das Defizit erleben, genau diese drei Dinge, die wir eben besprochen haben. Entweder ich will etwas haben und ich krieg's nicht. Oder ich will etwas nicht haben, das bedroht mich. Oder ich habe keinen Ort, wo ich inneren Frieden finde. Das unterbewusst, das Belohnungssystem, was unser Verhalten steuert, lässt mich so kommunizieren, dass ich diesen Mangel verpacke oder auch in your face ziemlich deutlich mache. Und im Grunde genommen diese Gewalt, die in der Kommunikation dadurch entsteht, in den Arten, wie schnell ich spreche, welche Begriffe ich benutze, eigentlich, ich sage es jetzt mal frei nach den Ärzten, also der Band,
ja,
es ist eigentlich ein Schrei nach Liebe.
Ja,
ja? Es ist ein Schrei nach, ich habe einen Mangel. Komm, still mich.
Mama.
Mama, still dieses Bedürfnis. Ja. Das können wir aber natürlich, wenn wir erwachsen sind, nicht sagen. Deswegen sagen wir, du bist der Idiot.
Wir haben jetzt wieder jemanden von der Straße, einen, ich glaube, Hörer ist es diesmal, der ja auch eine Frage hat.
Wenn ich jetzt, meine Freundin arbeitet auch Vollzeit und wenn wir dann, keine Ahnung, beide von der Arbeit nach Hause kommen, dann geht man vielleicht noch zusammen zum Sport oder so. Und dann muss man ja irgendwie gucken, wie verbringt man noch Quality Time zusammen am Abend. Also ich glaube so, wenn der Alltag einsetzt, dann hat man am Ende doch irgendwie weniger Zeit dann noch so für sich zusammen.
Ha, das ist, ich würde diese Frage, oder es ist ja eigentlich eine Feststellung, ne? Ich glaube, das kennen wir auch alle, oder? Also ich kenne das, dass ich, als ich jung war, mit meinem Mann ganz viel Zeit, dann kommen die Kinder, dann kommt der Job, dann ist irgendwann, bist du dann so in der Tretmühle und dann gibt's ja das berühmte U, nämlich in der mittleren Lebensphase, in der Psychologie sagen wir auch Sandwich-Generation, weil die Eltern werden alt und gebrechlich und die Kinder sind vielleicht noch nicht in dem Zustand, dass sie alleine irgendwie klarkommen.
Das deckt sich mit der U-Kurve des Glücks, die wir in unseren Forschungen beschrieben haben. Das ist genau das sozusagen der neurowissenschaftliche Befund dafür, dass das Glück in der mittleren Lebensphase sich so ein bisschen rar macht.
Da muss man ein bisschen nachsuchen. Ne? Das wäre jetzt so eine, aber was könnte man ihm, dem Hörer jetzt sagen? Also wie könnte der jetzt... Was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass er Bedürfnisse hat oder dass es auch Bedürfnisse als Paar gibt und aber eigentlich die Zeit fehlt.
Ja, das ist ein total, total wichtiger Punkt. Da müssen wir mal kurz in uns gehen. Also Zeit. Wenn wir als Stressforscher zum Beispiel, wir haben das vor vielen Jahren mal gemacht, haben, was ist Stress? Haben wir einfach mal die Leute auf der Straße gefragt. Dann ist die Top 1 Antwort, hat irgendwas zu tun mit Zeit. Nämlich keine Zeit oder der Zeit hinterherlaufen oder die Zeit reicht nicht. Das heißt, das Problem ist erstmal wieder außen. Irgendwie jemand stiehlt mir die Zeit. Mein Arbeitnehmer, Arbeitgeber, meine Eltern, meine alles, die Uni, what have you.
Ich bin ein Opfer.
Ich bin also Opfer. Das heißt, und auch die aktuelle Definition von Burnout verlagert das Problem von innen nach außen. Es ist zu viel Arbeit. Ich glaube, das ist fatal. Weil ja, das ist als Symptom vielleicht richtig, aber das Problem ist innen. Ja. Das ist die Frage der Resonanz. Bin ich in der Welt, in der ich bin, resonant? Wenn also der Hörer eben von Quality Time spricht, steckt dahinter ja die Frage, erlebe ich mich als lebendig? Erlebe ich uns als lebendig und bin ich resonant mit der Welt? Wenn ich darauf nicht ein Ja sage, dann habe ich das Gefühl, ein zentrales, nämlich ein Grundbedürfnis, wir haben es besprochen, eins von den drei, mindestens eins, wenn nicht sogar zwei, vielleicht sogar alle drei, sind nicht erfüllt. Und jetzt mache ich direkt oder indirekt möglicherweise meine Partnerin oder auch vielleicht mich selbst im Sinne von Self-Blaming dafür verantwortlich. Wenn das wirklich so ist, dann muss man was ändern. Dann muss man genau an der Zeit was ändern, vielleicht ja, vielleicht auch an der Haltung. Vielleicht auch überlegen, kann ich in der Zeit, Stichwort Achtsamkeit von letzter Folge, kann ich während das, was ich tue, trotzdem anwesend sein? Das heißt also, kann ich in dem, was ich erlebe, selbst wenn es vielleicht gerade gar nicht schön ist, die Qualität erhöhen, indem ich anwesend bin, indem ich zur Besinnung komme, indem ich sinnlich werde, selbst für das, was jetzt ist.
Ja, bei Sinnlichkeit bist du ja wieder in Resonanz, ne? Weil du bist ja im Körper und eben in deinen Sinnen.
Absolut. Und ein Punkt, der mir noch einfällt auf das Statement des Hörers eben, wir neigen so schnell dazu, auch wenn unsere Bedürfnisse vielleicht nicht erfüllt sind, uns zurückzunehmen. Und das ist erstmal auch total sinnvoll. Aber du hast Marshall Rosenberg angesprochen, Kommunikation. Der ideale Kommunikationsstil ist eigentlich einer, der sagt, du zählst und ich zähle auch. Im Alltag erleben wir leider sehr oft, du zählst und ich zähle nicht.
Ich zähle nicht, ja.
Oder ich zähle und du zählst nicht. Mhm. Und der fieseste Kommunikationsstil von allen, der ganz schwer zu entdecken ist, ich zähle, du zählst nicht, aber ich sag dir das nicht. Ich trete unterm Tisch vielleicht, aber ich bin positiv, ich bin vorne ganz freundlich zu dir. Also, Quality Time heißt nicht auf Kosten des anderen, sondern mit dem anderen. Aber wenn das braucht Zeit, wo ich ganz bei mir bin, zum Beispiel in der Natur, dann muss diese Zeit da sein. Mhm.
Ja, was passiert denn aber, wenn unsere Bedürfnisse längere Zeit nicht befriedigt werden? Diese Frage klären wir in unserer Rubrik Risiken und Nebenwirkungen. Und Tobias, ich habe einen Klienten, eine Geschichte von einem Klienten dir mitgebracht. Der hat eine gut funktionierende Familie, der hat einen Job, der hat ein Haus, ein Auto und fühlt sich trotzdem innerlich leer. Er geht zur Arbeit, also er hat jetzt nicht, wie wenn es eine Depression ist, dann gibt es eine Antriebsschwäche. Das hat er alles nicht, aber er hat keinen Spaß mehr. Er könnte sich Urlaub leisten und so neue Klamotten, alles, aber ihm ist das alles viel zu fade. Und ja, er ist im mittleren Lebensalter und ja, er fragt sich auch nach dem Sinn seines Lebens. Wenn dieser Mann zu dir käme, was würdest du ihm raten, was könnte er denn tun? Mhm.
Die Antwort mag jetzt banal klingen, aber das Wichtigste ist zunächst erstmal tatsächlich nicht im Außen weiter sozusagen mein Haus, meine Wohnung, meine Partnerin, mein Job, sondern zu schauen, was ist die Essenz von dir? Wer bist du eigentlich? Was möchtest du sein? Was in dir ruft nach, ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden? Weil das, was du beschreibst, erleben wir ehrlicherweise sehr häufig auch in unserer Praxis. Und das ist für mich im Grunde genommen der Prototyp dessen, was Burnout eigentlich ist. Oder was zu Burnout führen kann. Nämlich ein Mangel von Resonanz. Resonare heißt zurückklingen. Ich klinge nicht mehr in der Welt. Die gleiche Welt, die vielleicht für mich als Jugendlicher wunderschön war. Jetzt sind all die Sachen da, die ich immer haben wollte, aber ich klinge nicht mehr. Ich habe mich verloren. Und wie passiert das, dass ich mich verliere? Dafür ist nicht außen verantwortlich. Nicht außen ist schuld, sondern ich selbst sozusagen habe vielleicht zu lange meine Bedürfnisse unterdrückt und irgendwann, man könnte fast sagen, vertrockne ich innerlich.
Ja.
Im lebendigen Leibes stirbt etwas in mir. Bei James Joyce gibt es den Mr. Duffy, der sein ganzes Leben lang in der Nachbarschaft zu sich selbst lebt und James Joyce sagt letztendlich, stirbt. Er ist tot im Leben. Mhm. Also vielleicht ein bisschen große Begriffe. Will sagen, wie kann ich da rauskommen? In Resonanz treten, gucken, Raum geben.
Aber sei mal konkret, wenn jemand, so jemand zu dir in die Klinik kommt, ja, und du diagnostizierst, es ist ein Burnout. Wobei es ja, ich glaube, es gibt immer noch keinen Diagnoseschlüssel direkt für Burnout, ne, oder?
Lassen wir mal so stehen, gut, okay. Da könnte ich jetzt überhaupt.
Ja, gut, okay. Aber du hast das ja so schön definiert als Unglücksempfinden, ja. Was macht ihr dann mit dem? Ganz konkret.
Ja, also. Wir haben gesagt, die Grundbedürfnisse, die wir kennen, das nach Wachstum, das nach Bezogenheit oder Beziehung und das nach Existenz. Wir schauen in diesen drei Kategorien, wo gibt es Wachstumsimpulse? Wenn ich dir was gebe, wenn ich dir ein Bild gebe oder du entwickelst Bilder, wo fühlst du dich als Wachsender oder als Wachsende? Wo hast du das Gefühl, da ist etwas plötzlich in mir, was sich aufrichtet? Da ist in mir etwas, was plötzlich sagt, ach Mensch, das wäre schön. Da ist Resonanz, da ist Klang. Oder aber, wo fühle ich mich in Beziehung? Welche Musik hast du gehört oder hörst du oder würdest du gerne hören? Welchen Dialekt, welche Farbe, welches Gericht, welches vielleicht auch über, sag mal, spirituelles, größeres Bedürfnis oder welche Bezüge hast du, wo du das Gefühl hast, da ist in mir etwas, was da ist? Anders, du hast es gesagt, als bei der Depression. Der Antrieb ist nämlich da. Im Grunde genommen ist Burnout nicht das Nicht-Erleben oder Nicht-Wissen, was ich tun soll, sondern es ist fast ein Stau.
Ja.
Als wenn der Staudamm randvoll ist mit, ich will all das erleben, aber ich weiß nicht, wohin damit. Wir müssen im Grunde genommen nur einen kleinen Weg finden, um
den Stau endlich loszuwerden, damit er abfließen kann.
Ganz genau. Und das können manchmal ganz kleine Dinge sein. Es ist überraschend, wie klein das manchmal sein kann. Das kann sein, dass jemand plötzlich eine Klangschale hat und anfängt ein bisschen darauf rumzumachen und sagt, oh, das klingt aber schön. Mhm. Dass jemand einen neuen Sport entwickelt oder in der Nachbarschaft plötzlich einen Park entdeckt und den sieht oder anfängt zu joggen. Das können also körperliche Dinge sein, es können spirituelle Dinge sein, es kann ein Buch sein, was mich plötzlich fasziniert, ein neuer Podcast. Also worum es geht, ist im Grunde genommen dem Belohnungssystem überhaupt erstmal wieder was anzubieten.
Okay.
Und dann Raum zu geben. Mhm. Und dann passiert alles andere fast von allein.
Jetzt erlebe ich aber im Coaching auch oft Menschen und ich weiß nicht, ob es da einen Geschlechtereffekt gibt oder so. Also ich beobachte das vor allen Dingen bei Frauen, dass die zwar sagen, mir erzählen können, was ihre Familie für Bedürfnisse hat, aber wenn ich sie dann frage, und wie sieht's bei dir aus, was hast du für Bedürfnisse, dann wissen sie das häufig nicht. Also was kann ich den HörerInnen in die Hand geben, damit sie ihre Bedürfnisse besser kennenlernen?
Ganz einfache Übung könnte sein, das aufzuschreiben. Also sich zum Beispiel zu überlegen, was wünsche ich mir? Mhm. Und jetzt könnten wir die Übung in zwei Teile machen, für nächste Woche und vielleicht für in 5 Jahren.
Ja.
Und wir könnten mal 5 Kategorien durchgehen, vielleicht in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Familie und Soziales, Freunde, in Bezug auf materielle Dinge, also was weiß ich, ein Motorrad oder keine Ahnung, was man sich materiell wünscht. Dann vielleicht auch auf spirituelle Dinge, also in Bezug auf Glaube oder was ist so ein höherer Wert und vielleicht auch in Bezug auf ehrenamtlich. Was wünsche ich mir, um mal etwas zu tun, mal für andere, um eine Gegenleistung zu bekommen? Also sich mal hinsetzen mit einem Blatt Papier und überlegen, was ein Wunschzettel schreiben für sich nächste Woche und vielleicht in 5 Jahren. Und wenn man vielleicht jemanden hat, dem man diesen Zettel geben kann, kann man sagen, kannst du mir nächste Woche diesen Wunschzettel von nächster Woche und kannst du mir in ein paar Jahren den Wunschzettel in ein paar Jahren mal zuschicken? Wir machen solche Übungen, spannend, was passiert. Mhm. Aber mich würde interessieren, Suse, wie erlebst du das im Wald? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der Wald genau dieser Raum ist, in dem sowas automatisch passiert.
Der Wald ist ein unglaublicher Resonanzraum. Und man kann unglaublich gut mit dem Wald in Resonanz gehen oder mit den Pflanzen und Tieren da. Also meine Bedürfnisse deckt der Wald immer komplett ab, weil ich dann nämlich wirklich in Kohärenz bin. Also in einem Zustand, dass alles da ist, dass alles stimmig ist.
Die Hausaufgaben der Woche.
Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast ja im Prinzip schon eine schöne Hausaufgabe gerade eben gehabt, ja. Also ich schreibe jetzt auf, immer wenn ich merke, ich habe ein Bedürfnis, das schreibe ich dann auf oder wie muss ich das machen? Ich habe es noch nicht verstanden.
Ja, also es könnte so sein, dass wir vielleicht uns abends am Ende des Tages oder vielleicht auch zum Beginn morgens, wofür stehe ich morgens auf, dass wir morgens oder abends uns kurz hinsetzen, vielleicht mit einem Tagebuch oder einfach nur mit einem Blatt Papier und sagen, was in mir ist gerade, was sich regt, was sich zeigt, was gerne gestillt werden möchte. Mhm. Und vielleicht einfach nur mal aufschreiben, vielleicht über eine Woche. Mhm. Was sind so Bedürfnisse, die ich aufschreibe? Weil das wären ja nicht die, die automatisch gestillt werden, sondern das sind die, die vielleicht unbeantwortet bleiben. Und so kriege ich dann vielleicht über eine Woche eine Liste an unbeantworteten Fragen an mein Leben.
Mhm. Aber was mache ich jetzt? Also ich habe jetzt tatsächlich, mir fällt gerade ein Bedürfnis ein, wo ich mit meinem Partner sehr unterschiedlich bin. Also was weiß ich, er will wahnsinnig gerne immer tanzen gehen und möglichst auch die Nächte durchfeiern und ich merke, das mache ich gerne mal einmal im Monat, aber dann bin ich auch wieder ganz froh, wenn ich meinen Schlaf hatte und am nächsten Tag wieder normal aufstehe, ohne mit umränderten Augen und Schlafdefizit.
Ja, also wie wäre das, wenn du mit deinem Partner, Klammer auf, Klammer zu, diese Übung gemeinsam machst? Also wenn jeder für sich diese Bedürfnisse mal für eine Woche aufschreibt und dann legt man das mal spaßeshalber übereinander. Mhm. Und vielleicht findet man doch mehr Überschneidungen, als man vielleicht gedacht hat, in Bezug auf das, was nicht beantwortet wurde. Dann setzt man sich vielleicht hin und organisiert, wie kann das passen? Und bei den Dingen, wo das nicht übereinander stimmt, ist es vielleicht auch zu viel verlangt, dass der Partner, die Partnerin all das bedienen muss. Dann geht man hin und sucht sich die Partnerin oder die Freundin oder den Freund, mit dem man dann tanzen geht. Oder die Kinder, die inzwischen erwachsen sind, die natürlich es furchtbar finden, wenn die Eltern fragen, so wie es mir neulich passierte, ob ich mit in den Club gehen kann. Und mein Sohn mich nur anguckt und sagte, Really?
Ja, genau. Ich kenne das sogar bis, das ist ein bisschen peinlich, wenn du tanzt, Mama.
Kenne ich auch. Also, trotzdem, der Tipp auf deine Frage wäre, die Übung gemeinsam zu machen und dann es übereinander zu legen.
Also fassen wir zusammen, Bedürfnisse sind auf jeden Fall überlebensnotwendig. Sie motivieren uns, nämlich aus einem Mangelzustand herauszukommen und uns etwas zu erfüllen, einen Wunsch möglicherweise zu erfüllen. Wir haben jetzt gar nicht über Konsumgüter und so geredet, weil das sind für mich eigentlich immer nur Bedürfnisse, die etwas anderes verdecken. Aber
die sind im Außen,
genau.
Und die am Ende geht es genau darum, Freiheit zu entdecken und sich zu emanzipieren vom Außen, weil am Ende ist es innen, wo es passieren muss. Was nicht besagt, wenn ich von außen kein Wasser oder keine Ernährung bekomme, dann muss das natürlich behoben werden. Ich sage hier nicht, oh, dann atme mal schön oder mach dir das Leben oder sei bezogen. Aber ich will nur sagen, am Ende des Tages werden die Bedürfnisse in mir erfüllt.
Mhm. Konsumgüter sind ja auch meistens nur sehr kurzfristige Erfüllung, ne?
Mhm.
Okay. Und werden Bedürfnisse länger nicht erfüllt, dann kann das eben auch schwere psychische oder körperliche Folgen haben. Wir haben so Stichwort Depression, Einsamkeit, aber auch Burnout. Also ist es gut, sich immer wieder zu fragen, welches Bedürfnis habe ich eigentlich gerade und kann ich mir das vielleicht erfüllen? Und so ein Anzeiger sind unangenehme Gefühle, ne?
Mhm.
Ich finde, dass wir eine ganz gute Hausaufgabe für uns jetzt eigentlich schon haben. Und bin sehr gespannt und hoffe, dass es auch ein paar HörerInnen und Hörer da draußen gibt, die diese Hausaufgabe, sich das überhaupt erstmal klar zu machen, was für Bedürfnisse sind es denn überhaupt und kann ich die erfüllen, mal auszuprobieren. Ich bin echt sehr gespannt, was du mir erzählen wirst.
Ich auch gespannt, was du mir erzählst, liebe Suse.
Und mit dieser Aufgabe verabschieden wir uns und hören uns wieder in 14 Tagen mit der dritten Folge von Wofür stehst du morgens auf? Dem Podcast rund um den Lebenssinn von A bis Z. Und in 14 Tagen wird es um den Buchstaben C gehen und diesmal ist es ein englischer Begriff.
Connectedness oder auf Deutsch würden wir sagen Verbundenheit. Ein auch spannender, breiter Begriff und ich freue mich schon sehr darauf, Suse, was uns gemeinsam mit den HörerInnen zu dem Begriff Wichtiges hoffentlich oder vielleicht Spannendes einfällt.
Genau, und mir bleibt nur noch zu sagen, wir sind ein Podcast von Funke und freuen uns, euch wiederzuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.